Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Nein, mir war nicht bewusst, was das im Detail bedeutet. Und ich glaube, das war gut so. Uns ist es gelungen, mit der Technologie wirklich die Core-IP für diese Erfindung, Matrix Charging heißt sie übrigens, sehr gut zu schützen mit vielen Patenten. Es sind heute über 90 Patente. Man muss als Gründer an den Erfolg glauben, und zwar zu jedem Zeitpunkt.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer von Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowering Tomorrow, dem Podcast von Verbund X. In der aktuellen Staffel sprechen wir über erfolgreiche Unternehmer und mutige Gründer. Wir sprechen über Technologien, die unsere Energie- und Mobilitätszukunft verändern können. Und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Denn wir sprechen heute über ein Thema, das für die Zukunft der Elektromobilität absolut entscheidend sein wird. Wir sprechen über das Laden. Die Zahl der E-Fahrzeuge wächst rasant. Allein in der EU wurden im ersten Quartal 2026 bereits über 540.000 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Gleichzeitig wird immer klarer, nicht das Fahrzeug selbst ist heute der Engpass, sondern die Ladeinfrastruktur und vor allem das Ladeergebnis. Genau hier setzt unser heutiger Gast an. Hermann Stockinger ist Gründer und CEO von Islink, einem österreichischen Hightech-Unternehmen, das mit Matrix-Charging vollautomatisiertes Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht. Also Laden ohne Kabel, ohne manuelles Anstecken. Mit internationalen Industriepartnern und der Matrix Charging Interest Group arbeitet Islink daran, automatisiertes Laden als globalen Industriestandard zu etablieren. Hermann, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Franz, für die Einladung und auch für die super Intro zur Company und zu mir selber.
Hermann, bevor wir aber über Technologien und Skalierung sprechen, lass uns einmal ganz am Anfang beginnen. Wie war dein persönlicher Weg in Richtung E-Mobilität? Wie hat es eigentlich begonnen?
Eine große Frage gleich zu Beginn. Ich würde kurz ausholen. Also ich selber komme ursprünglich aus Steyr, habe dann an der TU Graz Maschinenbau studiert, Maschinenbauwirtschaft mit dem Schwerpunkt Energietechnik und Wirtschaftsingenieurswesen. Und bin dann eigentlich gegen Ende des Studiums, das war 2015, habe ich abgeschlossen, zu der Frage gekommen, was ich jetzt mit dem ganzen Thema mache. Also ich habe eine gewisse Sinnkrise oder Sinnfrage zumindest gehabt und bin in der Zeit dann auf fünf oder vier sehr elementare Schwerpunkte gestoßen durch ein Gespräch mit meinem Bruder damals. Der hat mir erklärt, dass jede Zivilisation vier Major Challenges hat. Das eine ist das Thema, beginne mit den nicht so themenrelevanten Punkten, also mit dem Thema Ernährung, Gesundheit und dann aber auch Energie und Mobilität. Das sind wirklich die Fundamentals. Und ich habe mir die Frage gestellt, na gut, wo kann ich jetzt beitragen, dem Studium naheliegenderweise bei den Themen Energie und Mobilität, und habe mich dann begeistert für das Thema erneuerbare Energie auf der einen Seite und Elektromobilität auf der anderen Seite. Und habe so gegen Ende des Studiums hin mir die Frage gestellt, wie ich jetzt meinen Berufseinstieg starten möchte, begonnen zu recherchieren zum Thema Renewable Energy. Da gab es einige Projekte, die mich wirklich sehr interessiert hätten. Und auch E-Mobility. Ich habe mich zu der Zeit dann bei Tesla beworben im Silicon Valley und habe keine Antwort bekommen. Also die Bewerbung blieb unbeantwortet 2015. Und ein Unternehmen, das ich schon kannte, also im früheren Praktikum bei BMW, und bin dann über BMW oder über das Netzwerk, das ich von damals hatte, zu BMW nach München gekommen, zur Elektrofahrzeugentwicklung. Und das war eine tolle Lernumgebung. Also da bin ich gelandet als junger Ingenieur und voller Begeisterung und eigentlich mit der Frage im Kopf, wie ich jetzt mit meiner Schaffenskraft zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Und habe ein Thema gesucht, wo man als junger Ingenieur wirklich Impact machen kann. Also wo das eigene Schaffen jetzt nicht nur Nachkommastellenoptimierung bedeutet, sondern irgendwo wo man selber einen fundamentalen Schritt vorwärts irgendwie unterstützen kann. Und ganz offen gesprochen, das war zunächst recht desillusionierend. Das System Elektrofahrzeug war damals, 2015, auch schon sehr weit entwickelt. Also der ganze Antriebsstrang bestand, die Batterie, da gab es schon einen sehr soliden Entwicklungsstand. Der Elektromotor ist seit Jahrzehnten ausentwickelt oder weitestgehend ausentwickelt. Und also Systemfahrzeug war schon sehr reif. Und während dieser Zeit bei BMW ist dann im Grunde auch für Easlink der Zündfunken gesprungen. Und das Aha-Erlebnis für mich zu der Zeit war eine Publikation von BMW zu dem Thema Automated Valet Parking, also zur Funktion, also zu einer teilautonomen Funktion des Fahrzeugs, wo das Auto alleine in ein Parkdeck reinfährt und sich ganz eigenständig dann einen Parkplatz aussucht, sich dorthin stellt und dann gehen am Bild die Lichter aus, das heißt, das schläft ein. Man kann das dann per Knopfdruck am App wieder aufwecken und zurückholen. Und da stand dann die Frage im Raum, okay, wie lädt jetzt dieses Elektrofahrzeug? Und ich habe für mich dann ein Thema gefunden.
Sehr spannend. Das heißt, du kannst dich ganz konkret an den Moment erinnern, der die Auslösung war für die Gründung von Easlink.
Genau, also das war die Zeit bei BMW war irrsinnig inspirierend und bin wirklich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, dort in die Tiefen etwas vorzudringen. Also in Wirklichkeit kratzt man da ohnehin an der Oberfläche. Aber ich bin dort auf eben dieses Problem gestoßen. Und ich hatte vorher mit dem Thema Laden überhaupt nichts zu tun. Also das war, ich habe mich für E-Mobility und Renewable interessiert und bin dann dort eben auf diesen Themenkomplex gestoßen. Und die Frage, die halt im Raum steht, wenn man dann beginnt, sich da reinzudenken, ist, wie das in Zukunft auch at scale, also nicht nur in einem kleinen System, Insellösung vielleicht für eine Brand wie BMW, sondern wirklich herstellerübergreifend und für breite Infrastruktur funktionieren kann. Und es stellt sich eigentlich sehr früh mit diesem Thema die Frage dieses de facto Standards, also dieses Industriestandards, den du jetzt im Intro auch kurz erwähnt hast. Und das ist im ersten Schritt einmal eine technologische Frage. Also die Frage, wie muss das wirklich gelöst werden? Und der Moment, der war sehr klar für mich. Und ich habe dann auch begonnen, über das Thema nachzudenken denken und habe auch da wieder die Möglichkeit gehabt, diese BMW-Umgebung zu nutzen. Ich hatte dort die Exposure zu Eigenentwicklungen bei BMW und durfte sehr viel lernen zu mittlerweile Wettbewerbstechnologien von uns. Und habe dann mit meinem damaligen Chef einen Projektleiter eingeladen zu einem konkreten Thema, also Induktivladen bei BMW, das damals lief. Der hat uns den Status von BMW vorgestellt und bin dann aus dem Termin rausgegangen und fühlte mich in meiner Identifikation des Problems bestätigt und habe aber den Lösungsansatz für nicht zielführend erachtet. Und das war im Grunde der Trigger, wo dann das Nachdenken über unsere aktuelle Technologie dann auch begonnen hat.
Gut, das heißt, so wirklich die Loslösung auch so vom E-Fahrzeug Richtung so Ladeinfrastruktur und Lademanagement. War dir eigentlich damals bewusst oder hättest du dir damals vorstellen können, wie komplex es ist, so ein Unternehmen aufzubauen? Bist du überrascht gewesen, jetzt bei deiner Reise von der Gründungsidee, wo du jetzt bist, sind ja doch jetzt 10, 11 Jahre vergangen?
Ja, also die kurze Antwort ist ja. Also umgekehrt. Also nein, mir war nicht bewusst, was das im Detail bedeutet. Und ich glaube, das war gut so. Ich habe mir zu der Zeit dann auch die Frage gestellt, also zuerst war mal die Frage, wie das Thema ausschaut. Und ich habe begonnen, über das Problem nachzudenken und hatte dann wirklich eine Idee. Also ich habe einige technische Schlüsse gemacht und es gab wirklich den Moment, wo bei mir dann der Groschen gefallen ist, wie man in Österreich sagt. Und die Vorstellung davon hatte, wie das eigentlich technisch ausschauen müsste oder woran ich jetzt als Person glauben würde. Und dann war die Frage, was tue ich mit dieser Idee? Und es gibt bei BMW, wie in jedem großen Unternehmen, da so Innovationsstellen, wo man Ideen einmelden kann. Diesen Weg haben wir auch überlegt. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, welcher Pfad wäre aus meiner Sicht am erfolgsversprechendsten im Sinne von Umsetzungswahrscheinlichkeit? Und da haben wir selber dann im Self-Assessment innerhalb von BMW eine 1% Chance gegeben, dass ich in der Lage bin, als junger Ingenieur dort dieses Thema durch die Instanzen zu tragen. Und die Kontrollfrage war, wie hoch schätzen meine Chancen ein außerhalb von BMW im Rahmen einer Technologiegründung? Und da haben wir immerhin 10% Success Rate gegeben. Also 10 times better. Das heißt, die 10% haben mich motiviert, da diesen Gründungspfad mal genauso evaluieren und haben mich dann auch zu dieser Entscheidung geführt, Und mit Islink als Startup zu beginnen und um auf die Frage zurückzukommen, in aller Offenheit, ich habe da sehr wenig Ahnung gehabt, was das wirklich im Detail bedeutet. Ich bin einfach reingesprungen in die Aufgabe und zwar zu 100%. Und der Weg hat sich dann während des Gehens sukzessive beschrieben.
Also einfach hineingesprungen in die Aufgabenstellung. Vielleicht können wir jetzt sagen, kommen mehr zum Thema, so Technologie verständlicher und angreifbarer zu machen. Ja, also welches konkrete Problem löst ihr mit Islink aus deiner Sicht?
Genau, du hast ja schon in der Intro gesagt, es geht um das Thema automatisiert Laden von E-Fahrzeugen. Ich habe jetzt kurz in dem Beispiel auch genannt, was eigentlich die Triggerfragestellung war, nämlich wie lädt ein autonom parkendes Fahrzeug, wo niemand dabei ist, der das auch anstecken kann. Das ist im Grunde auch schon das erste konkrete Problem. Also Automatisierung des Ladens ermöglicht auch einen gewissen Autonomiegrad von den Elektrofahrzeugen. Und der zweite Aspekt ist Ease of Use, also diese Nutzerfreundlichkeit, die für sich genommen auch wirklich große Wichtigkeit hat. Durch die Automatisierung gelingt es, dass man einfach das Erlebnis mit dem Elektrofahrzeug deutlich nutzerfreundlicher macht. Und konkret ist der Effekt, dass Fahrzeuge, die geparkt werden, automatisch auch mit dem Stromnetz verbunden werden. Also man erhöht die Verbindungszeit und zwar je nachdem, wie oft das Fahrzeug gerade am Tag parkt, also auch mehrmals pro Tag. Und diese Verbindungszeit kann man maximieren durch Automatisierung. Und diese Maximierung der Verbindungszeit ermöglicht aber auch die Kapazität der Fahrzeugbatterie besser in das Stromnetz einzubringen und aus Infrastrukturperspektive zu steuern. Also die übergeordnete Frage ist eigentlich, wie kann man diese dezentrale Kapazität von Elektrofahrzeugbatterien bestmöglich in das bestehende Energiesystem einbinden und diese Flexibilität nutzbar machen und mit dieser Nutzbarkeit, dieser Flexibilität eben auch auf der Erzeugerseite des Netzes volatile Energiegeneration, das heißt erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Wind, besser in den Netz einbringen.
Das heißt, ihr löst eigentlich so zwei Fragen gleichzeitig. Zum einen einmal so eine höhere Effizienz für das Energiesystem. Und zum anderen, sozusagen, es wird einfach komfortabler für den Kunden, also für den Autobesitzer.
Genau, und wir ermöglichen, das ist auch vor allem im Automotive-Umfeld ein wichtiger Punkt, auch einen gewissen Autonomiegrad der Fahrzeuge. Das sind im Grunde diese drei Punkte.
Okay. Inwiefern spielt so dieses Thema autonome Fahren dann eine immer wichtigere Rolle? Wenn du sagst, das ist ja auch zentral, auch im ersten Beispiel, wo du gesagt hast, das Auto parkt dann selbst in der Garage ein. Das heißt, wächst sie eigentlich dann mit der Durchsetzung der autonomen Technologie beim Fahren? Ist das ein neuer Push für Islink im nächsten Schritt?
Ja, also ist es definitiv. Im Grunde diese Funktionen sind, also vielleicht vorneweg, es geht jetzt nicht um das Thema vollautonomes Fahren, also Level 5, die Fahrzeuge dann völlig ohne Lenkrad, ganz eigenständig durch die Straßen fahren. Da weiß in Wirklichkeit niemand, wie lange das wirklich noch dauern wird, bis es in der Masse auch ankommt. Sondern es geht um Funktionen, die ab Level 2 plus oder Level 3 Vehicle Autonomy dann relevant werden. Und eine ganz konkrete Funktion ist eben dieses Automated Valet Parking. Also man kann das Fahrzeug alleine parken lassen. Das ist ein cooles Feature. Und es gibt Märkte, wo das heute schon ganz gut nachgefragt wird, vor allem im asiatischen Raum in China spielt das Thema eine große Rolle. Dort leben, also es ist für sich genommen ein Megamarkt für E-Mobility. Und dort leben viele Menschen oder die allermeisten Menschen in so Compounds, in so großen Hochhäusern mit 30, 40 Stockwerken. Und die Fahrzeuge parken alle unterirdisch in mehreren Etagen. In Wirklichkeit wollen die Leute, also die Fahrzeugbesitzer gar nicht in die Tiefgarage runter, sondern die wollen eigentlich beim Haupteingang aussteigen und dann ins Apartment gehen. Und das ist eine Funktion, die durch das Thema automatisiert Laden auch ermöglicht wird.
Ist es aus deiner Sicht dann relevanter für den Privatkunden im ersten Schritt? Ja, oder für große Flottenbetreiber auch?
Sowohl als auch. Die Anforderungsprofile sind technisch sehr nahe beieinander. Also für uns geht es bei dem Thema automatisiert Laden eigentlich um das Laden von Elektrofahrzeugen. Also wir haben uns jetzt spezialisiert auf PKWs und auf so leichtere Nutzfahrzeuge. Ob die dann privat verwendet werden oder von einer Flotte, ist dann eher sekundär. Aber auch vor allem für Flottenkunden gibt es natürlich große Vorteile. Die werden auch ein Stück weit zu Energieproduzenten und spielen dann auch eine Rolle in einem Energiesystem. Und auch da spielt das Thema Verbindungszeit eine sehr große Rolle.
Wenn man heute von außen auf Isling schaut, dann sieht man große internationale Partner, man sieht OEMs und viel Momentum aktuell. Aber der Weg dorthin war sicherlich nicht einfach. Hermann, wenn du jetzt rückblickend schaust, was war die größte Herausforderung beim Aufbau von Isling? Ja? War das eher technologisch oder war es dann den Markt zu überzeugen von eurer technologischen Lösung?
Das ist auch eine große Frage. Also ich kann vielleicht anknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben. Also die Größe der Aufgabe unterschätzt man, oder habe ich zumindest unterschätzt in der frühen Phase. Ganz zu Beginn mal gedacht, 3 Jahre, dann müsste das Thema eigentlich erledigt sein. War da nicht so. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Status, den Isling auch heute hat. Die erste Aufgabe des Unternehmens ist im Grunde, die Technologie mal gerade zu ziehen. Und wir haben sehr früh, oder wenn ich das Privileg habe, sehr früh tolle Mentoren zu haben, die auch oder vor allem in dieser frühen und sehr entscheidenden Phase des Unternehmens geholfen haben, die richtigen Weichen zu stellen oder die Weichen richtig zu stellen, besser formuliert. Und ein wichtiger Punkt dort war die Technologieentwicklung, der IP-Aufbau. Uns ist es gelungen, mit der Technologie wirklich die Core-IP für diese Erfindung, Matrix Charging heißt sie übrigens, sehr gut zu schützen mit vielen Patenten. Es sind heute über 90 Patente, vor kurzem die Zahl gerade bekommen, bis letzte Woche 54 Patenterteilungen weltweit in den Haupt-Automotive-Märkten, also sehr, sehr starkes, sehr starken Technologie-Background und auch ein sehr starkes IP-Portfolio. Das macht man in dieser Frühphase. Und eine sehr spannende Phase ist dann, wenn diese Frühphase endet und wenn man beginnt, den Markt zu adressieren. Also wenn man beginnt, als Technologieunternehmen B2B mit Industrieplayern zu interagieren. Das ist ein sehr zentraler Schritt, auch um das Unternehmen Richtung Investitionen vorzubereiten, also diese Investment-Readiness auch zu erreichen. Das war bei uns, ich würde sagen, 2018, 2019. Und ging einher mit einer großen organisatorischen Entwicklung und mit einer gewissen Neuerfindung von der Organisation. Es war dann auch sehr, sehr positiv verlaufen. Es war die Zeit, wo wir dann den ersten Investor, also den ersten regulären Venture-Kapital-Investor für das Unternehmen gewinnen haben können, Hermann Hauser. Das ist eine Person, die wir 2016 sehr früh kennenlernen dürfen. Er hat die Entwicklung des Unternehmens dann auch begleitet. Da haben wir kein Geld gebraucht. Und dann haben wir an ihn die Frage gerichtet und gesagt, wir bereiten jetzt die erste Venture-Runde vor, 1 Million, wo wir bereit ist mitzumachen. Und er ist dann nach Gas gekommen, hat sich das Thema angeschaut und wir haben ihm die Technologie und die Strategie und den Status präsentiert. Und er hat dann gesagt, ja, ich mache die ganze Million. Dann hatten wir dann den ersten Venture-Investor. Und das war aber zum Zeitpunkt, wo auch die ersten Kundenkontakte schon da waren und die erste Marktvalidierung schon am Laufen war oder teilweise auch schon stattgefunden hat.
Aber hat es in dieser Phase von der Gründung bis jetzt auch Momente gegeben, wo du gesagt hast, man muss die ursprünglichen Annahmen komplett hinterfragen, sagen, genau, Dinge wieder komplett anders machen?
Genau, also technologisch erfreulicherweise nicht. Also technologisch blieb das Thema, wie ganz zu Beginn definiert, gleich. Das spricht aber einfach für die Konzeption, die wir ganz zu Beginn auch dem Thema zugrunde gelegt haben. Die Marktannahmen, die muss man entlang des Weges schon updaten. Also wie vorhin schon gesagt, 3 Jahre war meine naive Grundannahme ganz zu Beginn. Das war ohne Kenntnis dieser Zyklen der Industrie. Und in unserem Fall, wir sind jetzt eine Deep Tech Company. Es geht um die Ladeschnittstelle, also um die Energieschnittstelle zwischen der Fahrzeugwelt und der Infrastrukturwelt. Und beide Industrien sind jetzt nicht für sehr kurze Innovationszyklen bekannt. Also das muss man lernen. Und die Anpassung jetzt von dem Entwicklungspfad von Isling an diese Innovationszyklen auf beiden Seiten war im Grunde eine grundlegende Überarbeitung der Konzeption.
Jetzt, wenn eine internationale Größe wie der Hermann Hauser sagt, er finanziert die komplette Runde, ist es ja schon ein sehr erhebendes Gefühl. War das damals auch der Moment, wo du dir sicher warst, das hat wirklich internationales Potenzial? Oder war das dann durch Gespräche mit großen OEMs? Wo ist dann die Bestätigung gekommen, dass das wirklich international was Großes werden kann?
Ich habe zwei vorher erzählt, was quasi meine Grundmotivation war, überhaupt mit Isling zu beginnen. Und das war eine 10% Success Chance, die man selber gegeben hat, damals noch als Entwicklungsingenieur bei BMW. Umgekehrt, also 90% Chance to fail. So bin ich in das Unternehmen reingegangen und ich habe mir initial halt so gewisse Phasen gegeben, 3-Monats-Intervalle, und dann ein kritisches Selbstassessment gemacht und entschieden, ob ich weitermache oder nicht. Und nach diesen ersten Jahren haben wir mit dem Hermann Hauser gesprochen. Ich habe ihm da die Firma vorgestellt und er hat uns dann während dieser Gespräche gesagt, naja, also er findet das toll, was wir da machen, aber er sieht nach wie vor eine signifikante Chance, dass das eben auch nicht gut gehen kann. Und er hat uns 70% Success Chance gegeben. Also in dem Moment, ich bin da sehr cool geblieben in dem Gespräch, aber eigentlich haben wir gedacht, hey cool, Hermann Hauser hat uns gerade 70% Success Chance gegeben. War damit schon zufrieden und für mich persönlich war glaube ich der Punkt erreicht, wo ich dann wirklich dem eine sehr, sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit begonnen habe zu geben, als ein großer deutscher Automobilkonzern mit uns durch einen Review lief. Das ist ein Prozess, der heißt Request for Information. Also der hat von uns da viele Daten abgefragt und das hat er parallel mit allen Wettbewerbern gemacht. Hatte selbst einen Induktivlade-Hintergrund, also Induktivladen wurde dann aus Effizienz- und Kostengründen gestoppt. Und in diesem automatisiert konduktiven Space, in dem wir unterwegs sind, wo wirklich über direkte Metalle der Strom übertragen wird, gab es dann, das haben wir im Nachhinein erfahren, 15 verschiedene Technologien, die betrachtet wurden. Islink war eine davon und diesen Wettbewerb haben wir gewonnen.
Gut, jetzt sind wir schon mitten im Thema Skalierung und hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Also wenn du heute an Skalierung denkst, zum Hermann, was bedeutet heute Wachstum für Islink? Ja? Insbesondere auch im Zusammenhang mit, in der Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern.
Vielleicht ein Meilenstein, den wir kürzlich erreicht haben und auf den wir sehr stolz sind und über den wir uns besonders freuen, weil er auch in Österreich gelungen ist, war die technische Verifikation. Also wir haben die Technologie das erste Mal in eine signifikante Betriebsumgebung gebracht in Österreich im Rahmen des E-Taxi-Ausführerprojekts, und zwar in den Städten Wien und Graz. Und das war ein ganz wesentlicher Meilenstein, weil er die Technologie bestätigt hat und weil er uns auch in der Industrie sehr viele Türen geöffnet hat. Also wir haben einfach eine technische Beweisführung machen können und zeigen können, dass das System funktioniert und geht. Wir sind mittlerweile mit einer Reihe von Automobilherstellern, das sind auch die ersten, die in das Thema Ladeschnittstelle hineingehen, in Zusammenarbeit. Und haben, wie du eingangs auch schon kurz gesagt hast, kürzlich eine Industrieallianz mitgegründet. Das ist eine SIG, eine Special Interest Group, ist dieser Terminus Technicus. Also im Grunde eine Interessensvereinigung, die eine Industriestandardisierung zum Ziel hat. Explizit für die Technologie, die Islink entwickelt hat, also für Matrix Charging, wo wir auch die Patente erhalten. Und Mitgründer neben Islink sind dort Audi für die VW-Gruppe, Voya für die Dongfeng-Gruppe, das ist ein chinesischer Staatskonzern, ein Elektromobilitätshersteller, und Nissan. Und diesen Schritt zu erreichen, war ein toller Meilenstein, weil es einfach sehr viel Technologie oder sehr viel Industrievalidierung auch dem Thema gibt. Und gleichzeitig war das aber auch der Startschuss von der Phase, in der wir gerade drinnen sind, wo die Technologie sich sukzessive auch Richtung Industriestandard entwickelt und wo das auch aus der Industrie immer stärker wiedergespiegelt wird. Und an dieser Perspektive oder an dem Fortschritt Richtung Industriestandard messen wir ein Stück weit auch den Erfolgspart von Islink heute.
Jetzt hast du gesagt, kurz nach deinem Studium hast du dich bei Tesla beworben, aber keine Antwort bekommen. Ja, jetzt hast du mittlerweile so vieles aufgebaut. Ja. Jetzt könnte natürlich so der Elon Musk anrufen und sieht in Europa so ein spannendes Unternehmen, internationaler Standard, sagen, was würdest du ihm heute antworten, wenn er dich heute anrufen würde und sagen, genau, er macht ein Übernahmeangebot an Islink oder kommst nach Amerika, sagen, machen wir was gemeinsam.
Ja, gute Frage. Wir haben uns die Frage gestellt. Wir könnten ihm ad hoc anbieten, dass er Mitglied in der Matrix Charging Interest Group wird und mit uns gemeinsam den Industriestandard global vorhand. Und grundsätzlich ist Tesla jetzt ein Unternehmen, das halt dafür bekannt ist, in Standardisierungen mitzuwirken. Also die sind sehr proprietär unterwegs und haben eher das Verständnis, sie machen Technologie, die sich dann vielleicht zu einem Standard auch entwickeln kann. Ich denke, also wir haben sehr entschieden den Weg eingeschlagen, eine globale Industriestandardisierung umzusetzen und daran halten wir auch fest. Und dazu sind wir auch committed. Das heißt, er kann gern mitmachen. Aber wir wissen, was wir tun und den Weg werden wir weiter beschreiten.
Okay, na, sehr, sehr spannend. Na, vor allem, wenn man das im Dekadenvergleich sieht, was ich hier tun kann, na, wenn man unternehmerisch tätig ist. Also Gratulation nochmal, so Hermann, für das, was ihr geschaffen habt schon mit Islink. Lass uns auch kurz über die Zusammenarbeit mit Verbund Ventures sprechen. Was hat damals auch den Ausschlag gegeben, sozusagen mit Verbund als Partner zusammenzuarbeiten und Verbund Ventures an Bord zu holen?
Also für uns war oder ist sehr wichtig, Partnerschaften zu knüpfen mit relevanten Industrieplayern. Und uns ist auch wichtig, also Verbund Ventures, Verbund X, vertreten durch dich, hat sich auch beteiligt an der E-Sync, ist auch wichtig jetzt in der Beteiligung oder in der Investorenschaft von E-Sync, Player reinzuholen, die wirklich wissen, worum es geht und die die Strategie im Detail nachvollziehen können und auch stützen können. Und an der Stelle freuen wir uns besonders über Verbund, auch bei uns im Cap Table, da einfach sehr viel Kompetenz zu dem Thema Ladetechnologie, Ladenetzwerk, Infrastruktur besteht und auch Interesse daran besteht, einen Standard mit zu shapen. Und Verbund X ist ja auch Mitglied in der EMSIG. Also es ist nicht nur eine reine Beteiligung, die da eingegangen wurde, sondern auch wirklich ein Commitment, diese Technologie mitzugestalten und auch diesen Industriestandard mitzugestalten. Und denke, da haben wir sehr gut begonnen und ich hoffe, dass wir die Zusammenarbeit in diese Richtung auch noch gut ausbauen können im Laufe der nächsten Jahre.
Wenn du da in die Zukunft blickst und Ausbau der Partnerschaft, wie stark wird Energie und Mobilität zusammenwachsen? Und wie stark können wir dann auch unseren Mehrwert aus Verbund, also nicht nur aus Verbund X, sozusagen dann hier auch einbringen in diese Partnerschaft?
Also ich denke, das Potenzial für sehr starkes Einbringen und der Kompetenz und auch der Industriestellung des Verbunds ist jedenfalls gegeben. Und zu dem Thema Zusammenwachsen von Mobilität und Energie, also ich glaube, dass die Schnittstelle wirklich verschwimmt. Also die muss verschwimmen. Das Thema E-Mobility und vor allem intelligente Ladelösungen hat ein Megapotenzial. Die Kapazität von den Fahrzeugspeichern, die dezentral herumfährt, ist gigantisch und die ist sukzessive wachsend. Und das Interessante aus Energiesicht ist, das sind Kapazitäten, die sind finanziert. Also die werden vom Fahrzeugeigentümer mit der Primärfunktion Mobilität finanziert. Und steht zur Verfügung, um intelligente Dinge dann auch auf Stromnetzseite zu machen. Und wenn es gelingt, und ich bin da guter Dinge, dass es gelingen wird, diese Fahrzeuge bestmöglich durch Automatisierung in die Stromsysteme einzubringen, ist es eine Win-Win-Win-Situation. Also der Kunde gewinnt durch Nutzererlebnis, aber dann auch durch günstigere Stromtarife, indem die Flexibilität im Hintergrund besser vermarktet werden kann. Die Infrastruktur gewinnt durch Flexibilität, die verfügbar wird. Man kann einen höheren Anteil von volatilen Erneuerbaren in die Stromnetze einbringen. Und die Fahrzeuge, also auch die Fahrzeugseite gewinnt, weil die Produkte attraktiver sind und man andere Zielgruppen damit ansprechen kann.
Genau, sehr, sehr spannende Konklusion, Hermann, dass man hier wirklich so einfach eine Win-Win-Situation für alle relevanten Beteiligten erzielen kann. Zu meiner Schlussfrage, wenn du heute auf deine Reise als Gründer zurückblickst, was hat dich beim Aufbau eines Hardware-Deep-Tech-Startups persönlich am meisten gelehrt? Ja? Welchen Rat würdest du jetzt auch anderen, jüngeren Gründern mitgeben, was du wirklich so gelernt hast so über deine Reise von E-Sync, die jetzt ja schon doch über eine Dekade lang dauert?
Also ich glaube, wir haben vorhin kurz gesprochen, ob ich jetzt die Größe der Aufgabe richtig eingeschätzt habe. Die Antwort war nein. Und ich glaube, das ist gut so. Also ich denke, dass junge Unternehmen schon mit einer großen Ambition in das Thema reingehen sollen und dass eine gewisse Naivität vielleicht in der Frühphase hilft, um die ersten Meilensteine mal gelöst zu bekommen. Und was bei E-Sync sehr gut funktioniert hat, also was ich als kritisch relevant erachte, ist, man muss als Gründer an den Erfolg glauben, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Und das habe ich gemacht, auch ganz zu Beginn, wo ich mir selber eine 90% Failure Rate gegeben habe. Also trotz geringer Wahrscheinlichkeit des Erfolgs kann man ein Thema glauben, das ist sehr wesentlich. Und diesen Glauben darf man nicht verlieren. Und das drückt sich aus in Resilienz. Also man ist dann immer wieder in der Lage, schwierige Situationen zu lösen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man zurückblickt und sagt, wow, ist unglaublich, dass das alles in dieser Form funktioniert hat. Aber ich halte es nicht für Glück, sondern das ist das Resultat von langer, zielstrebiger, harter Arbeit und nie den Glauben an das Thema verlieren.
Das Glück des Tüchtigen. Hermann, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die offenen Einblicke in deine persönliche Gründerreise, in die Entwicklung von Islink Matrix Charging und auch in deine Vision in die Zukunft von dem automatisierten Laden. Ich glaube, man nimmt aus unserem Gespräch sehr gut mit. Die Zukunft der E-Mobilität entscheidet sich nicht nur beim Fahrzeug, sondern sehr zentral auch beim Thema Ladeerlebnis, Ladeinfrastruktur. Vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Und wie bei jedem Verbund X Empowering Tomorrow Podcast gilt, unsere Energiezukunft entsteht durch Entscheidungen und Technologien, die wir heute entwickeln. Let's empower tomorrow together today. Vielen Dank, Hermann.
Vielen Dank, Franz. Danke für die Möglichkeit und auch deine Unterstützung auf dieser Reise.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, Empowering Tomorrow zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Klimatech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.